Ja, herzlich willkommen bei Inside Stadtrat. Heute hier an den Elbtreppen. Wir gucken auf das Niedrigwasser der Elbe und ich sitze hier mit
Olaf Meister. Und du bist Madeleine Linke.
Ist korrekt.
Und wir haben so völlig so. Ist schön, dass wir die Namen haben. Und ja, wir sind beide im Stadtrat Dannershofsche Magdeburg und gucken so ein bisschen zurück auf das, was in der letzten Stadtratssitzung los war.
Genau, und wir sitzen hier nicht ohne Grund. Wir haben nämlich eine aktuelle Debatte angemeldet gehabt in der letzten Stadtratssitzung. Und da sollte es gehen um Hitze, Dürre und Niedrigwasser. Wir haben da zwei Reden gehalten. Den ersten Teil habe ich gehalten. Da ging es so ein bisschen eher um die gesundheitlichen Folgen und die wirtschaftlichen Folgen. Und der Tobias Hartmann hat dann noch im zweiten Teil, ist er eingegangen, wirklich auf Klimaanpassung. Ja, und eher so die Wasserthemen, würde ich jetzt sagen.
So, wir sitzen ja jetzt am Domfelsen hier, der relativ frei liegt. Die Elbe hat jetzt ein bisschen mehr Wasser als vor ein paar Tagen, aber nicht viel, waren so 50 cm oder sowas sind wir jetzt. Also das Problem ist weiterhin da und in der Stadt präsent und wir sehen, wie die Hitze sich in der Stadt entwickelt und wie man da eigentlich drauf reagieren müsste als Stadt mit Hitzemaßnahmen, wenn es akut ist, aber auch mit veränderter Stadtentwicklung. Die anderen haben ja auch gesprochen. Hattest du den Eindruck, dass in den anderen Fraktionen es wirklich verstanden wird?
Nein, also bei Linken auf jeden Fall schon, auch auf die SPD, da habe ich auch wirklich persönlich gelobt. Die haben auch eine sehr gute Rede gehalten und haben das auch verstanden auf jeden Fall. Aber also bei der CDU war erst ein paar positive Worte, also es wurde nochmal gesagt, ja, Klimawandel gibt es und wir müssen was machen. Aber dann haben sie sich eingeschossen auf komplett Niedrigwasser und ja, die Elbe müsste beschiffbar werden und Wirtschaftsfaktor und jetzt müssen wir hier aber ausbaggern und die Fließgeschwindigkeit und alles.
Also das ist ein bisschen merkwürdig, auch wenn die Elbe Normalwasser hat, ist ja der Schiffsverkehr ist hier nicht so das prägende Element mehr.
Nee, da haben wir den Mittellandkanal glücklicherweise tatsächlich und da können wir echt viel auch Güter transportieren, das ist auch super. Die Elbe brauchen wir dafür nicht. Im Gegenteil, wir sind eigentlich dafür, die Elbe zu renaturieren und auch mehr die Auen auszunutzen. Auch weil, wenn wir nämlich nicht Hitze haben hier und Niedrigwasser, haben wir auch häufiger mal in Magdeburg und generell an der Elbe nämlich Hochwasser. Das darf man ja nicht
vergessen. Das ist schon vorgekommen. Wir hatten ja 2 Jahrhunderthochwasser in den letzten 20 Jahren, die uns ganz schön beschäftigt haben. Und da ist die Lehre draus gewesen, gibt dem Fluss mehr Platz. Das ist so. Und AfD hat ja auch geredet.
Ich habe da schon gar nicht mehr zugehört.
Den Mantel des Schweigens breiten wir drüber aus.
Nein, da haben sie sich wieder drüber lustig gemacht, dass ja in unserem Hitzeaktionsplan steht ja drin, also gibt es eine Studie wirklich von der Stadt gemacht, dass es in der Innenstadt ja 42 Grad oder geben wird, sozusagen an einem normalen 52 Grad an einem normalen Sommertag in 2045 und sie haben sich wieder drüber lustig gemacht, über mich lustig gemacht. Also das finde ich ganz schrecklich. Ich wollte noch anmerken, dass just ein paar Tage nach dieser aktuellen Debatte zu Niedrigwasser, zu Hitze, zu Dürre hat die Oberbürgermeisterin eine freudige Pressemitteilung gebracht. Wir bauen jetzt ein Wasserwerk an der Elbe. Wir haben ein Fördermittel dafür bekommen. Also bei wirklich Pegelständen, was war das Niedrigste? Ich glaube 30 oder 28, weiß ich gar nicht.
34 war jetzt der aktuelle
Niedrigste.
Wert,
und da haben. Bauen wir jetzt ein Wasserwerk an die Elbe. Na, viel Spaß.
Das Wasserwerk soll Wasser entnehmen aus der Elbe, tatsächlich für letztlich gewerbliche Zwecke im Rahmen ehemaliges Intel-Gelände. Müssen wir sehen, wie das weitergeht. Das ist natürlich heiß umstritten, ob das tatsächlich für den Fluss erträglich ist oder eben nicht.
Ja, wir werden weiter kämpfen für unsere Elbe. Wir werden weiter kämpfen für Hitzeaktionsplan, für echte Maßnahmen, für Klimaanpassung und natürlich auch für Klimaschutz. Ja, das zeigt sich vielleicht schon im nächsten Thema, ja, wo wir mit einem Antrag in die Richtung
genau, also sind. Nämlich ein generelles Problem, Versiegelung in der Stadt. In der Vergangenheit sehr gern genommen, großflächig versiegeln, geradezu Parkplätze auch. Wir waren dann mit dem Antrag unterwegs. Ich glaube, Tobi hatte den gestellt, Tobias Hartmann aus unserer Fraktion, dass wir zukünftig Parkplätze eben versicherungsoffen machen, also nicht mehr diese total versiegelten Flächen haben.
Genau, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Asphalte, die Wasser durchlassen können. Es gibt aber auch so Gitter, das sind die Gittersteine, also diese, die Öffnung haben. Also und die Idee ist ja so mit der Schwammstadt zum Beispiel, dass wir das Wasser eben nicht ganz schnell ableiten sozusagen in die Elbe oder generell ins Grundwasser, sondern auch möglichst lange noch halten und nutzen können, aber gleichzeitig das Wasser auch nicht einfach ja, auf einer versiegelten Fläche ist sozusagen und so schnell abfließt in die Kanalisation, sondern langsam versickern kann. Das ist die Idee. Ja, da hat es die CDU auch wieder aufgetrumpft und die haben dann gesagt, ja, das ist ja mit den aktuellen Gesetzen ja schon eigentlich vorgegeben, wir müssen das gar nicht extra beschließen. Wundert mich dann schon, dass wenn wir was neu bauen, wir können ja mal hier rüber, wir gucken gerade auf die Stadthalle, da wird hinter der Stadthalle gerade, ich glaube, 700
ein großer Parkplatz
entsteht da,
ja,
gebaut. Wir können ja mal gucken, ich sehe es jetzt von hier nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht versickerungs sozusagen gut, also versicherungsoffen gebaut werden, bin ich wirklich davon überzeugt, dass hier das nicht passiert. Also schön, dass es die Gesetze gibt, und, aber in der Praxis erleben wir das tatsächlich nicht.
Ja, da war das, die CDU war da nicht, also tatsächlich inhaltlich war sie formal auf unserer Seite, muss man sagen, also akzeptierte das Problem, aber war eben tatsächlich nicht bereit, den Beschluss zu fassen, weil angeblich ist es schon so. Da habe ich erhebliche Zweifel, wenn man guckt, was passiert. Sieht man vieles in anderer Weise gebaut.
Auf jeden Fall. Aber wir bleiben auch da dran, weil es gibt ja auch Ziele, ne? Zum Beispiel vom Bundesumweltamt, dass eigentlich nur 30 Hektar pro Tag in Deutschland versiegelt werden sollen. Und wir in Magdeburg sind da echt immer ganz viel dabei. Bördeboden, landwirtschaftliche Fläche, auch Grünflächen, ne? Ich sag mal Stichwort Ulrichsplatz oder andere Sachen, zu versiegeln. Und da sind wir der Garant dagegen eigentlich, dass wir es versuchen, zumindest häufiger zu verhindern oder dann eben, dass man da eben versickerungsoffene Möglichkeiten schafft, wenn wir schon versiegeln.
Ja, also, dann soll es das Grundwasser und den Grundwasserspiegel heben und nicht direkt in den Fluss und schnell weg.
Bleiben wir beim Wasser.
Bleiben wir beim Wasser, genau, sehr schön überleitet.
Aber sportlich.
Ja, sportlich. Wir haben ja durchaus Probleme mit Schwimmhallen in der Stadt. Ihr habt davon gehört, dass die Elbe-Schwimmhalle aktuell nicht läuft, weil das Dach instabil ist. Wir müssen da Dinge drunter bauen und so, alles schwierig. Und da kam jetzt die Idee auf, eine temporäre Nutzung der Halle zu machen, die wir fürs Landgericht gebaut haben. Da ist so eine temporäre Halle entstanden, wo der Prozess stattfand gegen den Attentäter von Magdeburg.
Und vor allem für den Leistungssport, das will ich nochmal sagen, weil vor der Stadtratssitzung, bevor die angefangen hat, haben wir auch eine Sportlerehrung gemacht. Wir haben da haben sich verschiedene SportlerInnen sozusagen eingetragen ins Goldene Buch, also von Isabel Gose über Lukas Mertens zu Florian
Wellbrock,
ja, jetzt habe ich es alles zusammen. Aber auch viele andere, unser Trainer, haben sich da eingetragen, weil die natürlich, die haben für die Schwimmhallen gekämpft, indem sie uns Medaillen geholt haben. Nein, also tatsächlich brauchen wir für den Leistungssport da Möglichkeiten, weil die trainieren jetzt gerade in der großen Diesdorfer Schwimmhalle, und auch die ist in der Vergangenheit auch eher durch Ausfälle mal aufgefallen, und vor allem sind da natürlich wenig Leute ja im Breitensport, die schwimmen können, wenn da die Profis die ganze Zeit trainieren. Also das ist eine gewisse Schwierigkeit, deswegen diese Idee, eine temporäre Halle wirklich für den Leistungssport zu schaffen.
Jetzt im Rahmen dieser Baumaßnahmen, also vor anderthalb Jahren ist das jetzt sehr eingeschränkt, was die Leistungsfähigkeit unserer Schwimmhallen angeht, und da kam es die Idee auf, also diese Gerichtshalle zu nutzen und da ein Bassin, ist das ein Bassin, reinzusetzen und das zu nutzen. Das war tatsächlich umstritten. Also einerseits gibt es so Kritik von Opfern an dieser Frage, also Pietät-Fragen spielen eine Rolle. Für mich so ein kritischer Punkt war tatsächlich die Frage der Kosten. Also wir geben eben 3 Millionen Euro aus, also mehr 3,7 Millionen, aber ein Teil übernimmt das Land, 3 Millionen Euro aus für eine rein temporäre Sache. Also die 3 Millionen sind dann weg, die Halle dann auch wieder, und dann, also das war die heiße Diskussion, die wir im Stadtrat hatten. Letztlich hat der Stadtrat sich dann ohne Gegenstimme, gab Enthaltungen, dafür entschieden, okay, wir machen das jetzt mit dieser temporären Nutzung und ermöglichen dem Leistungszentrum hier gute Trainingsbedingungen und zum anderen auch den Menschen bei der Nutzung der großen Diesdorfer im Breitensport und normalen Schulschwimmsport.
Genau, den Schulsport, das will ich auch nochmal sagen, Schul- und Kitasport, also es geht ja darum, dass auch da Kinder nach wie vor schwimmen lernen können und so weiter und Hallenzeiten haben, deswegen muss man leider diese bittere Pille.
Die saure Pille in den bitteren Apfel beißen.
Genau. Und da leider das Geld ausgeben. Es tut mir auch wirklich leid. Es sind wirklich viele Stadtschreiber, die wir damit hätten für Jahre finanzieren können. Aber Magdeburg ist Sportstadt. Das ist auch uns Grünen oder Grüne Future wirklich sehr wichtig. Deswegen, muss man das manchmal machen. Aber dabei bleibt es ja nicht bei der temporären Lösung.
Nein.
Wir bauen auch ein nationales Schwimmzentrum. Und da stehen wir auch tatsächlich sehr stark hinter in Ostelbien.
Ja, genau. Das nationale Schwimmzentrum, das ist ja tatsächlich was Bundesweites mit erheblichen Mitteln zu sagen von Bund und Land und so. Da ist jetzt von der städtischen Seite der entsprechende Beschluss gefasst worden, das tatsächlich zu machen. Das wird insgesamt so 47 Millionen kosten. Also die anderen gehen natürlich ordentlich dazu. Und soll bis 29 fertiggestellt sein. Und dann müsste man eigentlich annehmen, dass wir so die Schwierigkeiten im Schwimmbereich weitgehend ausgeräumt haben. Dann können wir uns so an die Sanierung der anderen Hallen wagen, die wir dann ja auch noch haben. So.
Ja, vielleicht spoilere ich nochmal die Anfragen. Wir haben auch eine Anfrage laufen. Da geht es darum, dass man dann die anderen Schwimmzeiten, tatsächlich Groß-Diesdorfer, die Schwimmhalle in Olvenstedt und so weiter, dass man da dann drüber nachdenkt, wenn wir jetzt so Probleme haben mit den Schwimmhallen, da die Öffnungszeiten zu verlängern, vielleicht auch die Rettungsschwimmer sozusagen nicht nur als Saisonkräfte anzustellen für die Freibäder, sondern auch den ganzjährigen Verträg anzubieten, damit wir tatsächlich die Saunen, die Bäder öffnen können, die Schwimmhallen öffnen können für den Breitensport. Also wir sind wirklich mit dem Thema Schwimmen gut unterwegs und versuchen da, dass jeder hier schwimmen lernen kann, Wassergewöhnung machen kann, aber auch im Breitensport seine Bahnen ziehen kann.
Ja, Wasser ist also das Thema gewesen, aber nicht nur. Wir hatten auch die Frage Stadtschreiber, also so ein Stipendium, was die Stadt in den vergangenen, bestimmt 15 Jahren oder so, immer vergeben hat, einmal im Jahr an eine Schriftstellerin, einen Schriftsteller, der oder die dann eben für... Also ein halbes Jahr oder so in der Stadt.
Ein Jahr, glaube ich.
Ja.
Kriegt auch eine Wohnung, eine ganz tolle Wohnung von der WoBau. Und und das ist jetzt alles so ein bisschen in der Luft. Und auch die WoBau, die Wohnung ist jetzt gerade die Frage, ob man die kündigt, weil wir ja nach wie vor aus unserer Sicht keinen Beschluss haben. Das sehen manche Leute anders. Auf jeden Fall haben wir keine Finanzierung für diese 15.000 Euro im Jahr, was, wie gesagt, wie Peanuts wirkt im Vergleich zu, was wir jetzt gerade raushauen.
Das ist es auch. Also ich habe das wirklich nicht verstanden. Also die 15.000 Euro, das ist im statistischen Rauschen. Da kann man auch Sponsoringmittel mit einwerben. Also man ist dann im kleineren Tausenderbereich, was das kostet. Was das für eine Wirkung hat im Kulturbereich, auch als Signal nach draußen, ist überhaupt völlig sinnlos, da jetzt die Sparsachen anzusetzen. Ich bin Finanzer, also gucken wirklich aufs Geld. Ich habe gerade gemerkt, bei der Schwimmhalle, jetzt bei den 50.000 Euro um die Ecke zu kommen, krasse Nummer. Da gab es jetzt den Versuch, einen Eilantrag auf die Stadtratssitzung zu bekommen. Der hätte, weil er die Frist nicht eingehalten hat, also war ein Antrag jetzt von der Linken in dem konkreten Fall, oder interfraktionell waren, glaube ich, mehrere, hätte eine Zweidrittelmehrheit gebraucht. Bekam er nicht, weil insbesondere meine ich CDU, weiß jetzt genau, und AfD ja da nicht mal mitmachten bei der Frage Überweisung in die Sitzung.
Ja, es sind gerade ganz komische Situationen. Also zum einen wird dann sowas nicht auf die Tagesordnung gehievt und zum anderen verstreitet man sich auch im Kulturausschuss. Also ich sitze nicht im Kulturausschuss, aber ich habe halt gehört, da gibt es auch so dann die Frage, ja, kriegen wir dann das Geld für den Stadtschreiber irgendwie aus den Mikroprojekten für die Kultur, die aber eigentlich für andere vorgesehen sind, die auch schon Anträge schreiben, angestellt haben, kriegen wir das irgendwie zusammen? Also es ist so ein bisschen schwierig und eine sehr unklare Situation, wie es um die Finanzierung steht und wo wir das Geld jetzt irgendwie herbekommen. Für uns ist aber klar, wir können das jetzt auch nicht von anderen Kulturprojekten, die aufwarten, wegnehmen.
Also das jetzt von den Mikroprojekten wegzunehmen, völlig, also das, ich kann das nicht verstehen. Wir werden uns bemühen, in der nächsten Ratssitzung gerne interfraktionell und mit ordentlicher Fristeinhaltung das Ding wieder auf die Tagesordnung zu bringen. Und müssen wir sehen, ob es in der Lage ist, diesen Stadtrat dazu zu gewinnen, tatsächlich diesen Beschluss zu fassen, dass wir den Stadtschreiber-Stipendium im nächsten Jahr haben.
Ja, und auch bevor die Ausschreibung sozusagen eigentlich raus muss und bevor auch die Wohnung gekündigt wird. Also, dass wir das wirklich eigentlich schnell eine Lösung finden. Aber gut, ein anderes Thema, was uns als Fraktion auch sehr beschäftigt hat, wir waren auch bei einem Vororttermin tatsächlich in der Ausländerbehörde in der Neuen Neustadt, ist generell das Thema Ausländerbehörde oder... Naja gut, ich sage jetzt nicht, wie andere Leute das manchmal nennen. Da ging es im ersten Punkt um die Berichtspflicht. Da hat sozusagen die Verwaltung von sich aus gebeten, einen Beschluss, den wir gefasst haben, dass sie sozusagen, ich meine, zweimaljährig berichten müssen, also mit einem richtigen Papier, was dann so, weiß ich nicht, 20 Seiten oder so stark ist.
Das ging mal auf unseren Antrag zurück, konfliktfreie Ausländerbehörde.
Okay, 10 Seiten höre ich.
Also konfliktfreie Ausländer, da hatten wir einen Antrag gemacht, weil es erhebliche Probleme in der Ausländerbehörde gab und immer noch gibt. Daraufhin hatte die Verwaltung eben tatsächlich diese Berichtspflicht und musste dann regelmäßig im Ausschuss auflaufen und berichten und auch schriftlich.
Genau, und wir sind, wie gesagt, wir waren in der Ausländerbehörde vor Ort und haben auch mit Herrn Krug da gesprochen und die meinen, ja, das ist aber so ein Aufwand für die und deswegen wollen sie das jetzt aufheben. Und wir haben gesagt, na gut, dann stellen wir einen Änderungsantrag, dass ihr diesen Bericht, diesen 10-seitigen Bericht, weil man ja nicht mehr machen muss, sondern ihr kommt einfach regelmäßig in die...
7 Seiten,
was auch immer. regelmäßig in die Ausschüsse und macht dann eine Präsentation, ja, irgendeine PowerPoint-Präsentation. Schickt uns die aber bitte im Vorhinein zu, dass wir uns damit beschäftigen können. Und dann reicht das auch. Also einfach diese PowerPoint, kurz da ein bisschen Zahlen erzählen. Wie ist denn der aktuelle Stand? Wie ist sozusagen der Berg an Anträgen, die noch seit was weiß ich wie viele x Jahren da liegen? Wie ist der Stand? Fanden wir eigentlich eine gute Lösung, fand auch Herr Krug, hat ja gesagt, ja, er kann damit mitgehen, das machen sie ja sowieso, ne? Das vorher zuzuschicken ist auch kein Problem. Aber das war wieder den anderen zu wild. Wurde abgelehnt, der Änderungsantrag und dann auch der wurde dem Antrag sozusagen der Verwaltung zugestimmt, diese Berichtspflicht abzuschaffen.
So, wir müssen mal gucken, wie wir damit jetzt umgehen. Wir sitzen ja im entsprechenden Ausschuss, da bin ich ja dann im Kommunalen Rechtsausschuss. Das werden wir regelmäßig einfordern, dass es tatsächlich die entsprechenden Berichte, dass wir zumindest die Zahlen haben, sodass wir die Entwicklung im Blick behalten. So, da bleiben wir dran.
Genau, bleiben wir beim Thema Ausländerbehörde. Ja. Die wurde ja nicht nur verlegt, sozusagen von der Innenstadt, wo jeder das sehen kann, in die neue Neustadt, wo sie jetzt so ein bisschen... Ja,
na, aus, den Augen, ist,
aus
ja.
den Augen, aus dem Sinn ist.
Ja, weit draußen ist auch, ja.
Wir haben zwar keine Schlangen mehr davor, das war ja ein großes Problem, da hatten wir ja auch schon mal einen Antrag, dass es da eine Überdachung gibt, weil das ja wirklich Situationen waren, also einfach wild. Die Leute kommen aber trotzdem da an und denken, oh, ich will hier irgendwie rein, aber da können sie einfach nicht rein. Man kann nur mit Termin in die Ausländerbehörde, den muss man machen, per E-Mail, online gibt es da Formulare, das muss man aber wissen. Und wenn du akut merkst, Mist, jetzt läuft dir meine Duldung aus oder irgendwas, ich muss jetzt hier schnell einen Antrag stellen, dann bist du erstmal wirklich aufgeschmissen. Dann musst du Expertinnen haben, Beratungsstellen, die dir helfen und genau wissen, wer ist der Ansprechpartner, wie kannst du jetzt online da irgendwie einen Termin klicken. Naja, und wenn das dann klappt, wenn du diesen Termin dann hast, dann kommst du da rein, da steht erstmal Security. Drei Leute, du wirst abgetastet, du musst durch so einen Scanner gehen. Also ich finde das schon ein bisschen wilde Verhältnisse, aber...
Das waren die Einbürgerungen.
Genau, und das ist noch das andere. Das hat, also die Einbürgerungen sind eigentlich so, gesetzlich müssen die innerhalb von 3 Monaten bearbeitet werden. Das passiert in der Landeshauptstadt Magdeburg nicht. Meiner Erfahrung nach oder den Statistiken, die ich gesehen habe, dauert das tatsächlich so 2 bis 3 Jahre, bis so eine Einbürgerung durchkommt.
Die, ja, das ist ja richtig verrückt. Also die Leute haben ja ein Recht, das wird nicht wahrgenommen. Dann gehen sie zu Gericht, klagen, weil Untätigkeit in der Stadt. Dann bekommen sie Recht, weil die Stadt nämlich wirklich untätig ist. Und dann geht es trotzdem nicht weiter.
Eben.
Oder nur zögern.
Und die Stadt muss richtig viel blechen. Also die muss jetzt aufgrund der Verfahren schon über 200.000 Euro sozusagen dann bezahlen. Und hat natürlich diese Gerichtsverfahren am Hals. Ja, muss da Personal binden, Rechtsamt, was weiß ich, was alles. Und die schaffen es trotzdem nicht, wirklich schneller voranzukommen. Sie haben jetzt ein bisschen was digitalisiert, haben sie uns erzählt. Sie versuchen da Optimierung zu machen. Ich glaube, sie haben auch ausgeschrieben, 1, 2 Stellen. Sie haben aber ein bisschen Probleme, sie zu besetzen. Also sie haben da fähige Leute gehabt, die es aber dann nicht angetreten haben. Und selbst wenn die Leute dann neu kommen, müssen die erstmal einarbeiten. Und das ist schon alles sehr, sehr komplex, so eine Einbürgerung. Und leider, wir haben auch mit denen gesprochen, haben gesagt, na, könnt ihr das nicht irgendwie auch anders mit den Sprachstandserhebungen machen und so? Müsste das alles mit den Zertifikaten sein? Weil du kommst ja auch kaum an Deutschkurse in Magdeburg gerade, vor allem auch also finanzierte Deutschkurse. Auch gerade alles schwierig und da ist aber auch kein Einsehen, die hoffen jetzt durch Digitalisierung und eigentlich durch neue Menschen, durch neue Mitarbeiter das schnell zu beheben. Dem wollten wir sozusagen helfen und haben einen Antrag gestellt, Abbau, Antragsstau, Einbürgerung. Und die Idee war, diese 2500 offene Anträge, dass die eben irgendwann mal in diese Bearbeitungsfrist von 3 Monaten kommen, indem man Personalstellen schafft. Weil so eine Personalstelle, haben die uns gesagt, schafft so ungefähr 150 Anträge pro Jahr. Das ist nicht so ganz so viel. Und man darf nicht vergessen, wir erwarten ab 2027 eine große Einbürgerungswelle, zu Recht natürlich. Da haben nicht die Ukrainer diese...
Sind dann 5 Jahre da, die direkt Jahre nach dem Kriegsbeginn flohen.
Genau, und die haben das Recht, dann natürlich auch einen Antrag auf Einbürgerung zu stellen. Es geht um die deutsche Staatsangehörigkeit, nur wenn ihr nicht wisst, was Einbürgerung genau heißt. Ja, und ich erlebe es tatsächlich jetzt, wir sind ja auch ein bisschen im Wahlkampf als Grüne, jetzt nicht als Fraktion. Und am Wahlkampfstand haben mir Leute gesagt, ja, ich kann leider nicht wählen. Also die wirklich im perfekten deutschen Menschen sagen, sie können nicht, wenn ich so, hä, wieso nicht? Tja, mein Einbürgerungsantrag ist noch nicht durch. Also das habe ich wirklich von Leuten gehört. Und das finde ich enorm schade, dass dann auch Menschen, ne, so eine deutsche Staatsbürgerschaft, die schafft ja auch Rechte, ne, zum Beispiel, dass du zu einer Landtagswahl dann abstimmen kannst, wenn du das 18. Lebensjahr vollendet hast. Und das finde ich schon alles schwierig, wie da... Auch die Oberbürgermeisterin, die hat gegen unseren Antrag gestellt, also gegen das Personal, weil ihr ist ja diese Personal, eigentlich, die wir haben, diese Personalsperre, die sie hat, ja sehr, so wichtig, dass wir nicht mal, wie gesagt, diese Tausende von Anträgen, die einfach da liegen, die unangefasst sind, seit Jahren, dass wir die nicht schaffen abzuarbeiten, da findet sie scheinbar auch selber keine Lösung.
So, da hat man einen Antrag gestellt, um das aufzulösen, so die Oberbürgermeisterin zu beauftragen, entsprechende Drucksache vorzulegen, dass der Stadtrat sich da mit der Lösung befassen kann, kam aber nicht durch.
Nee, also ich dachte echt, dass, also weil wir haben das ja auch tatsächlich, wie gesagt, wir waren in der Ausländerbehörde, haben mit Herrn Kuck gesprochen, der hätte sich da auch, hat er uns gesagt, auch gefreut drüber, weil er braucht eigentlich die Leute, er will diese Anträge abarbeiten und auch die Ausländerbehörde will das, die sind wirklich, die wollen das und es tut ihnen auch wirklich leid. Aber nee, die Mehrheit des Stadtrats und die Oberbürgermeisterin waren da nicht offen.
Ja, also sowohl die Überweisung, was uns überrascht hat, weil also so, das Thema gehört überwiesen, finde ich, muss im Ausschuss besprochen werden und dann gleich hinterher der Antrag selbst abgelehnt. Ja, ärgerlich. Müssen wir sehen, wie wir da dranbleiben, weil das Problem natürlich fortbesteht und auch die rechtliche Situation ja ziemlich deutlich ist. Da wird es Klagen geben, es wird der Stadt Geld kosten und das ist ja so nicht zu akzeptieren.
Und wir bleiben da dran. Das Thema Ausländerbehörde ist uns wichtig, das Thema Migration ist uns wichtig. Und deswegen, ja, werden wir das weiter bearbeiten und mit Anfragen und so weiter, mit allen Mitteln, die wir haben, weiter bearbeiten. Aber jetzt kommen wir vielleicht zu den...
Zu der Branche Zebrastreifen. Wir haben ja durchaus immer den ein oder anderen Zebrastreifenantrag, also um Verkehr so ein bisschen sicherer zu machen in der Stadt.
Genau, Verkehrssicherheit ist uns wichtig, vor allem zu Schulen, zu Kitas. Und deswegen haben wir einen Antrag gestellt für einen Zebrastreifen und eine Querungshilfe. Also es war so ein zweigegliederter Antrag. Im ersten Punkt ging es darum, den Zebrastreifen zu beantragen, eben bei der oberen Verkehrsbehörde.
Das klappte nicht so gut.
Obwohl, es eigentlich in den Ausschüssen sah es gar nicht schlecht aus, weil die Situation ist schon da echt bremslich. Am Kümmelsberg, da sind wir.
Ja, diesmal ist es der Kümmelsberg, genau.
Ja, und da gibt es ja einen Rewe-Markt, es gibt ganz viele Baugebiete. Auch in der Stadtratssitzung haben wir ein weiteres Baugebiet beschlossen, angrenzend an den Rewe-Markt. Gegenüber haben wir ein Neubaugebiet, angrenzend daneben haben wir ein Neubaugebiet. Und wir haben dort wirklich also einen Gehweg, der seinen Namen nicht verdient. Der ist auch gerade wegen dem Baugebiet absolut gesperrt, also den kann man gar nicht nutzen auf der einen Seite, Richtung sozusagen Diesdorf rein und Richtung Olvenstedt. Der Rad- und Fußweg, der ist einigermaßen okay, der endet aber auch so ein bisschen im Nichts teilweise und hat diese Einfahrten. Und es gibt einfach keine sichere Querung von diesem Rewe-Markt, sag ich jetzt mal, zu dem Neubaugebiet auf der anderen Seite.
Mit dem Punkt Querungshilfe konnten wir uns ja durchsetzen.
Genau, mit dem zweiten Teil, ne, dass wenn, eigentlich war es im Antrag so formuliert, wenn der Zebrastreifenantrag nicht durchgeht, dann sollen Sie mal über eine Querungshilfe nachdenken. Das hat jetzt eine Mehrheit gefunden. Also da gehe ich jetzt davon aus, dass neben der Mittelinsel, die wir haben, ein bisschen weiter Richtung Diesdorf rein, da gibt es schon so eine Querungshilfe, dass jetzt sozusagen auf Höhe des Rewe-Marktes am Kümmelsberg auch eine Querungshilfe kommt, damit eben die älteren Leute mit ihrem Rollator darüber kommen und auch die Familien, die natürlich dann aus dem Neubaugebiet darüber laufen, sicher gehen können.
Also immerhin ein Teilerfolg, muss man sagen. Auch das ist ein Thema, was uns ja über Jahre jetzt begleitet hat und wo wir auch weiter dranbleiben an entsprechenden Stellen. Also wenn ihr da draußen Sachen habt, wo ihr sagt, also da wäre es super, einen Zebrastreifen zu haben, sagt mal Bescheid, wir gucken uns das an.
Oder Querungshilfe. Oder sichere Radinfrastruktur, nämlich Olaf, von meinem Tanzbereich, sag ich mal, kommen wir jetzt in deinem Tanzbereich Südost, Sohlener Straße.
Sohlener Straße, ein weites Feld im wahrsten Sinne des Wortes. Also wer es kennt, der Bereich zwischen Westerhüsen und Beinhof-Sohlen, also praktisch über Landstraße, Fuß- und Radweg direkt neben der Straße, aber ungeschützt so und da ist mit Verkehr hohe Geschwindigkeiten, das gruselt immer so ein bisschen. Und da war unsere Idee, eine Abgrenzung zu schaffen, in irgendeiner Form eine Barriere, also so Dinge auf den Asphalt aufzubringen, das tatsächlich...
Zum Beispiel.
So, ja, also da waren wir offen, wie genau das aussehen soll, zwischen diesen beiden Stadtteilen, um da die Fußgänger und Radfahrer sicherer zu machen. Das wurde auch eifrig diskutiert. Gab es jetzt einen Änderungsantrag im STBV, also im Bauausschuss der Stadt, Bau- und Verkehrsausschuss, wo man es offener gestaltet hat, was genau kommen soll, aber grundsätzlich dafür ist.
Und das ist wirklich wichtig, also nicht wenig Leute kenne ich, die tatsächlich aus Beindorf-Sohlen auch dort reinpendeln in die Stadt und so weiter. Und ja, also da brauchst du sichere Radinfrastruktur.
Also unsere konkreter wurde dann entschärft und so, also sollen jetzt prüfen, was genau da gemacht werden kann. So, damit waren wir eigentlich erstmal zufrieden, weil zumindest der Stein ist im Wasser, um mal bei dem Wasserthema zu bleiben. Und wir gucken mal, wie es, was dann in Umsetzung passiert. Auch da müssen wir aufpassen und dranbleiben. Ja, und dann Salzmannstraße, das ging zurück in die Ausschüsse.
Genau, da hatte ich eine tolle Rede vorbereitet. Ich habe mich schon intensiv eingelesen und vorbereitet. Und dann wurde es einfach in die Ausschüsse zurück überwiesen. Da wurde nicht eigentlich eine Straße komplett erneuert, Fußwege, Bäume, Radinfrastruktur, Fahrradschutzstreifen, alles vorgesehen. Aber leider endet der Fahrradschutzstreifen, der da eben geplant ist, mitten auf der Straße und die Radinfrastruktur ist, sag ich mal, sehr eng angelegt und das wollten wir eben mit diesem Änderungsantrag ändern. Aber da hat man wieder, waren die anderen Fraktionen überfordert und haben gesagt, nee, das müssen wir jetzt nochmal hier in den Ausschuss.
Hast du denn den Eindruck, dass da eine Chance besteht, das im Ausschuss tatsächlich noch zu verbessern?
Ja, ich muss noch mal herausfahren, ein paar Fotos machen. Ich glaube, dann kann ich im Bauausschuss da schon überzeugen, dass das dass es besser geht. Ich glaube, das kriegen wir hin. Aber das werden wir dann in den Ausschüssen, vor allem im Bau- und Verkehrsausschuss, diskutieren.
Ja, dann hatten wir weiteres Verkehrssicherheitsthema. Schulwege an der neuen IGS am Uniplatz.
Genau, die IGS Willy Brandt, jetzt in Stadtfeld Ost, ist, zieht ja dann um in das neue Gebäude, was gerade an der Listemannstraße errichtet wurde. Vielleicht habt ihr es gesehen, es ist riesig.
Jetzt wirklich, man ist jetzt mal verblüfft, wenn man da vorbeikommt. Ja.
Wer sich da auskennt, ne, da waren früher Parkplätze, jetzt ist das Schulgebäude. Die Listemannstraße, die hat auch nur auf der einen Seite einen Geh- und Radweg. Dann grenzt dort an die Jakobstraße. Die hat also gar keine Radinfrastruktur auf beiden Seiten, sondern nur einen Gehweg mit so einem Fahrradfrei, also so einem weißen Fahrradfrei-Schild. Die Jakobstraße ist aber, da haben wir auch einen NP-Markt, wir haben ein Altenheim dort und generell muss man ehrlich sagen, relativ viele ältere Leute, die da wohnen in den Blöcken.
Der demografische Wandel macht auch vor der Altstadt.
Und die Leute wohnen gerne innenstadtnah und mit günstig, deswegen wohnen die da. Und da ist es recht gefährlich. Also ich fahre da auch manchmal auf dem Gehweg, darf ich ja auch, fahrradfrei, natürlich in Schrittgeschwindigkeit, wie es gehört, machen jetzt nicht alle. Und eigentlich kann man da auch auf der Straße fahren, die ist übrigens zweispurig in beide Richtungen.
Beide Richtungen, ja, ja.
Und deswegen, das wird ja schon viel diskutiert, dass man da eigentlich sichere Radinfrastruktur schaffen sollte. Und generell, die Anbindung sollte natürlich nicht nur zwischen der Schule und, sag ich mal, dem Allee-Center in der Innenstadt und so sein, sondern natürlich auch Richtung Stadtfeld Ost. Gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten auf der Albert-Vater-Straße und auch zur Brücke hin, sag ich mal, nach Ost-Elbien. Die werden, und auch aus der Neuen Neustadt werden SchülerInnen kommen, weil so eine integrierte Gesamtschule, die zieht aus der ganzen Stadt. Und die zieht aus der ganzen Stadt Kinder und Jugendliche, die dann da zur IGS kommen. Und die werden nicht alle mit dem ÖPNV kommen, viele schon. Die werden auch nicht alle mit Elterntaxis kommen, sondern, und wenn so ein Umbruch ist, wenn eine Schule neu gebaut ist, wenn die Schule verlegt wird, dann denkt man nochmal drüber nach, okay, das ist jetzt woanders, wie komme ich denn jetzt zur Schule? Und wenn die dann drüber nachdenken, ich fahre mit dem Fahrrad und dann sehen, ach du Scheiße, hier gibt es ja gar keine Radinfrastruktur, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sehr wenig Leute da mit dem Fahrrad kommen, sehr hoch. Und deswegen war es uns, aber muss man ganz ehrlich sagen, fast allen Fraktionen im Stadtrat. Also wir haben wirklich aber sehr viele Anträge gehabt, die sich damit befasst haben. Bitte, wenn diese Schule fertig ist, soll die Fahrradinfrastruktur, soll generell die Wegeinfrastruktur, die Verkehrsanbindung optimiert und umgebaut sein. Also da hatten wir wirklich viele Anträge und passiert ist nichts.
Wir hatten das nichts. Ja, das ist im tatsächlichen Thema ist ja nicht neu, wir hatten das ja schon vorgesehen, wurde aus dem Haushalt 2026 ja dann nochmal gestrichen.
Genau.
So, aber jetzt neuer Anlauf und ich bin optimistischer.
Ja, und wir hatten ein Förderprogramm, wir hatten Accelerate, also Expertinnen, die mit der Stadtverwaltung sich das dort vor Ort angeguckt haben in der Jakobstraße und diskutiert haben, kann man da eine Spur wegnehmen, was ist die beste Radinfrastruktur, die man da bauen kann. Und angeblich, also sorry, jetzt, dass ich jetzt hier aus dem Nähkästchen plaudere, aber es war schon ganz oft in der Oberbürgermeisterin-Dienstberatung, wo immer so diese Anträge oder die Verwaltungsdrucksachen vorgesprochen werden, waren schon viele Vorschläge da, aber es hat immer irgendwem da nicht gepasst. Deswegen wurde es immer wieder geschoben und jetzt erleben wir, dass die Schule bald geöffnet wird. Und nach wie vor haben wir keine sichere Rad- und Fußinfrastruktur um diese Schule drumherum. Und deswegen fand ich diesen Antrag echt nochmal cool. Der war ja von der Linken.
Wurde auch beschlossen.
Ich habe da eine lange Rede gehalten. Ich hoffe, dass jetzt das nochmal den Druck erhöht, dass diese, ich sag mal, die Planung ist da. Die Stadtverwaltung, die Verkehrsverwaltung hat diese Planung, dass die jetzt auch einfach das letzte Funkchen da jetzt noch geändert wird und es einfach vorgelegt wird, wir es beschließen und dann schnell auf die Straße kommt. Das Geld ist da. Wir sollten das hinkriegen, dass die SchülerInnen, wenn sie dann, wenn wir feierlich nicht nur dass das Gebäude da ist, sondern auch, dass die Schule beginnt im August dann nächstes Jahr, dass dann
das
auch die,
da was zeigen können.
Die Infrastruktur da ist.
Ja, dann ein Dauerthema, was uns auch begleitet. Wo machen wir den Weihnachtsmarkt?
Auch ein emotionales Thema.
Ein emotionales Thema natürlich. Seit dem Anschlag 2024 ist ja die Frage tatsächlich, wo kommt der Weihnachtsmarkt hin? Für dieses Jahr ist er auf jeden Fall auf dem alten Markt, das ist ja klar. Und es gibt jetzt durchaus eine breite Diskussion, ist das die richtige Entscheidung? Noch dazu, wo wir Teile des breiten Wegs jetzt ja nicht nutzen können für den Weihnachtsmarkt. Also der Weihnachtsmarkt ein bisschen weiter nach Osten rückt, über die Jakobstraße hinaus und so. Und da haben wir jetzt alle noch keine Erfahrung, müssen wir gucken. Und da ist die Frage, naja, sollte man das nicht doch auf den Domplatz bringen? Also ich bin ja Team alter Markt.
Team Domplatz.
Du bist Team Domplatz. Wir haben jetzt gemeinsam ein interfraktioneller Antrag beschlossen, also da eine Prüfung einzuleiten, das uns alles vorlegen zu lassen, was spricht dafür, was dagegen, wie müssten die Sicherheitskonzepte aussehen, wie teuer wird das, wenn man das tatsächlich auf den Domplatz verlegen sollte, was spricht für Altenmarkt, was spricht für Domplatz.
Dass wir generell in Magdeburg eine Weihnachtsstadt sind, das hat sich ja auch schon entwickelt. Ne? Also Magdeburg hat ja tatsächlich auch schon lange nicht nur ein oder zwei Weihnachtsmärkte, sondern immer mehr. Und ich habe gehört, dieses Jahr wird es auch noch mal zwei weitere geben. Und ich finde es dieses Konzept eigentlich charmant, dass man das so ein bisschen wie so eine Perlenkette durch die Stadt hat und auch auf dem Domplatz eben nicht nur die Lichterwelt hat, sondern auch den Weihnachtsmarkt, weil, und dann wieder Sicherheitsgründe, man den Domplatz deutlich einfacher auch autofrei bekommen kann, eben dass da keine LKWs, keine anderen Sachen rauffahren, Gefährdung und so, wir wissen alle, wie es läuft, weil man halt diese Straßen drumherum um den Domplatz relativ einfach sperren kann. Und der CSD, das war ja der größte CSD, den wir jemals hatten in Magdeburg, der war ja auch auf dem Domplatz das erste Mal dieses Jahr. Da hat sich das auch bewiesen. Also ich finde, das war richtig gut. Ein Argument war, die Infrastruktur ist noch nicht da. Ne? Die Leitungen, Wasser, Abwasser, Strom ist alles noch nicht optimiert. Aber der CSD hat es geschafft auf dem Domplatz. Wir haben jedes Jahr das Domplatz Open Air, ja, mit auch riesiger Infrastruktur für Theater und alles. Ich glaube, wir können das hinkriegen. Man muss sich aber jetzt, deswegen finde ich das auch gut, dass wir jetzt darüber reden, was man 27 dann mal ausprobieren kann. Und ich bin auch dafür, man kann es ja auch mal ein Jahr wieder ausprobieren auf dem Domplatz. Und wenn das dann auch nicht, kann man es ja auch wieder auf dem alten Markt machen. Klar, ein Argument von dir wahrscheinlich, Olaf, ist, wir haben da schon ordentlich investiert.
Also wir haben da schon investiert. Also ich sage nur, der Weihnachtsbaumständer war ja früher irgendwie eine Großinvestition. Da sind wir ja heute, sagen wir, okay, das ist ja vom Preis her, was die anderen Investitionen angeht, den fast ja untergeordnet. Naja, ich finde, ein zentrales Argument ist so dieses Abhängen der nördlichen Innenstadt. Also da funktioniert der alte Markt funktioniert einmal im Jahr wirklich als der zentrale Platz, wo alle hingehen, alle sich damit identifizieren. So, das ist, wenn der Weihnachtsmarkt da stattfindet. So. Wenn du den da weglegst, ist der alte Markt eigentlich ganzjährig. Wir sind jetzt dabei, den zu verändern und irgendwie schöner zu gestalten. Aber es ist ja ganzjährig ziemlich abgehängt und so. Das würde mir schon leid tun, wenn das anders käme. Müssen wir gucken, aber wir haben jetzt diese Prüfung eingeleitet. Und da konnten sich jetzt ziemlich viele hinter versammeln. Außer die Gartenpartei, die wollte jetzt schon, 26, muss der Weihnachtsmarkt, den bauen wir 2 Monate auf. Ja, er soll jetzt noch seinen Platz wechseln. Das fand ich einen ziemlich unrealistischen Ansatz.
Ja, das kennen wir von der Gartenpartei. Ich wollte noch mal ein Argument bringen oder vielleicht kann ich damit noch überzeugen. Wenn immer der Weihnachtsmarkt auf dem alten Markt ist, da haben wir ja immer den Umleitungsverkehr. Also zum einen muss ja der Regionalmarkt, den wir haben, den Biomarkt, der nein, Bio ist ja nicht alles, aber der Markt, der muss ja dann immer irgendwie auch in den Nordabschnitt, breiter Weg da irgendwo hingequetscht werden. Und für den Fahrradverkehr und den Fußverkehr, den wir ja auch haben, sehen wir jetzt in der Baustelle auch, wie der auch da eingeschränkt ist. Der wird immer so ganz wild baustellenmäßig umgeleitet und auch die Jakobstraße. Also es ist schon nicht ganz optimal, wie das dann für, sag ich mal, die Verkehrsarten läuft für die Zeit des Weihnachtsmarktes. Und der Weihnachtsmarkt ist ja auch nicht nur eine Woche bei uns, der ist ja immer ein bisschen länger, sagen wir mal.
Das ist wahr, der ist ja fast ganzjährig, also so 5-6 Wochen sind es. Okay, wir werden es sehen. Mal sehen, dieses Jahr ist er auf jeden Fall noch auf dem alten Markt, aber mit etwas verändertem Konzept bin ich auch mal gespannt. Sperrung der Jakobstraße und sowas, ob das und wie das funktioniert.
Für den Weihnachtsmarkt kann man da eine Spur wegnehmen von der Jakobstraße, will ich noch mal sagen.
Ja, Fahrradfahrer ist schwieriger. Also, okay.
Bleiben wir beim Thema Mobilität.
Ja, so. Ladesäulen.
Ja, ein Sag Thema, mal. Was mir tatsächlich sehr, sehr wichtig ist. Wir erleben ja, dass sehr viele Menschen sich jetzt, wenn sie sich ein neues Auto kaufen oder leasen, die tatsächlich auf Elektromobilität umsteigen. Aber viele Menschen, die in Mietswohnungen sind, für sie ist das noch ein bisschen Hemmnis. Weil wenn man so ein Eigenheim hat, ne, da kein Problem, da macht man sich PV aufs Dach, man macht sich eine Wallbox, da kann man sogar sehr, sehr günstig dann Elektromobilität genießen. Aber wenn man, sag ich mal, in einem Zehner wohnt, in der Innenstadt in Magdeburg, da, wenn da nicht die Wohnbau gerade vorgeprescht ist, was
dann
man
ist
oft
es schwierig.
Macht.
Und wo lädst du das Fahrzeug?
Ladeinfrastruktur baut, hat man ganz, ganz, ganz häufig in, sag ich mal, 99% der Fälle keine Ladeinfrastruktur. Und deswegen setzen wir uns sehr dafür ein. Magdeburg hat auch ein Elektromobilitätskonzept, wo drin steht, dass wir Ladeinfrastruktur bauen im öffentlichen Raum. Also im teilöffentlichen Raum und im privaten Raum wird gerade sehr viel gebaut, ne, an Supermärkten, an Tankstellen. Im privaten Bereich kaufen sich viele eine Wallbox und alles. Aber auf den Parkplätzen, die wir haben, entlang der Straßen in Magdeburg oder auch, wir haben ja auch viele größere Parkplätze, Stadthalle, ja, da haben wir uns auch dafür eingesetzt, dass da Ladeinfrastruktur hinkommt auf diesen 700 Parkplätzen.
Ja,
da haben wir jetzt Leerrohre, ja. Na, vielen Dank. Also wir wollen, dass an diesen öffentlichen Plätzen Ladeinfrastruktur ausgeschrieben wird. Wir wollen ja gar nicht mal, dass die Stadt oder auch die städtischen Werke, die ja fast, also sind keine 100% Tochter, aber schon auch der Stadt zu einem Teil gehören, dass die das machen, weil das funktioniert bei denen auch nicht immer so super toll, muss man mal sagen, ehrlich gesagt, sondern dass das einfach ausgeschrieben wird, da kriegt die Stadt dann auch Einnahmen, weil sie vermietet ja dann Sondernutzung auch diese Parkplätze und dass wir dann eben Ladeinfrastruktur bekommen. Das muss auch nicht immer ein Schnelllader sein. Das haben wir ja an den Tankstellen und so jetzt überall. Aber dass wir wirklich einfach gute Ladeinfrastruktur, die mit vielen Ladekarten auch nutzbar ist, die verlässlich ist, dass wenn die kaputt geht, auch dann schnell von diesem Anbieter repariert wird, das fehlt einfach, ja.
Aber der Antrag wurde abgelehnt, um den Spannungsbogen zu einem Ende zu bringen.
Knapp. Also in den Ausschüssen war es sehr positiv und es sehen ja auch wirklich viele ein. Wir sind ja auch Messestadt, wir sind Konferenz statt. Wir versuchen hier möglichst viele Touristen hinzubekommen. Und dass wir dann so wenig Ladeinfrastruktur haben im öffentlichen Raum, gerade in der Innenstadt, aber auch natürlich in den Stadtteilen, ist einfach absolut peinlich. Und das sehen Leute auch ein, aber scheinbar nicht die Mehrheit. Es war wirklich, ich meine, Marco weiß es gerade auch nicht mehr ganz genau, Olaf auch nicht, aber ich meine, es war relativ knapp bei der Entscheidung. Es hat mich wirklich geärgert, weil das wirklich, ich werde da viel drauf angesprochen. Leute wollen Ladeinfrastruktur haben. So ein Henne-Ei-Problem, ja, sage ich mal. Ja. Und ja, ich hoffe, dass die Stadt es einfach trotzdem macht, weil sie es ja in ihrem Elektromobilitätsprozess.
Ja, auch da müssen wir halt dranbleiben. Das ist ja, ja, ist ein Prozess, sagen wir mal. Die Elektromobilität ist nicht aufzuhalten. Das wird immer weiter kommen. Es wird immer mehr Bedarf geben. Und ich glaube, das wird sich durchsetzen, dass es auch im öffentlichen Raum Dinge geben muss. Pilotprojekt barrierefreie Baustelle, ein anderer Antrag, der es nicht so richtig geschafft hat.
Nee, und das obwohl, ich habe ja die Baustellenverkehre angesprochen, also wie der Radverkehr, wie der Fußverkehr so ausgeschildert wird in Magdeburg, wenn man eine Baustelle ist. Das ist grauenhaft. Und in Hannover haben sie jetzt eine Lösung, zumindest was die Barrierefreiheit angeht. Also für Menschen, die eine körperliche Beeinträchtigung haben, die einen Rollator haben, einen Kinderwagen, dass für die, dass sag ich mal, diese Baustellen, Umfahrungen sozusagen oder Umgehungen barrierefrei hergestellt werden. Da haben wir echt ein tolles Pilotprojekt, da kann man ganz viel lernen. Da wurden wir auch hingewiesen von der Behindertenbeauftragten, die wir haben in der Stadt. Hier könnt ihr denn nicht mal einen Antrag machen, dass sich da hiermit beschäftigt wird, auch in Magdeburg.
Da ja, war die Idee, das so ein bisschen zu kopieren für Magdeburg.
Ja, Best Practice Beispiel so, ja, ist doch immer gut, ja, kann man machen. Auch wenn es Hannover ist, ist immerhin eine Landeshauptstadt, kann man machen. Ja, die Mehrheit des Stadtrats.
War den Kollegen zu kleinteilig. Ich glaube, die CDU hat mit, die hat ja, das wieder zu kleinteilig, das so, wie so, so, so wurde das abgelehnt.
Die stellen auch so viele kleinteilige Anträge, aber gut, das wollten sie jetzt nicht haben. Barrierefreiheit, Barrierearmut ist denen scheinbar nicht so wichtig. Finden wir mega schade, aber wir haben von Herrn Rehbaum, dem Baubeigotten, gehört. Er hat auch schon eine E-Mail geschrieben an Hannover, also dieser Austausch wird stattfinden, wenn sich dann Hannover meldet und sie einen Termin finden. Es wird einfach wahrscheinlich trotzdem passieren, dass da so ein Erfahrungsaustausch stattfindet und wir hoffentlich dann in Zukunft ja, Umleitungsverkehre für Baustellen sehen, die dann etwas barrierefreier sind.
Apropos Barrierefreiheit, das Gehwegparken in Sudenburg soll legal werden, was ja der Barrierefreiheit möglicherweise nicht 100%
ja,
hilft.
Ja, da, also wir stimmen ja mit vielen Sachen mit der Linken immer überein und wir kämpfen wirklich an gleichen Fronten, an vielen Stellen für die Verkehrswende, für den ÖPNV und alles. Aber beim Punkt Parken, da rasseln wir immer wieder aneinander. Also, und ich glaube, das ist nicht mehr die ganze Fraktion der Linken, sondern es ist vor allem Oliver Müller. Oliver, ich schätze dich sehr sonst, aber bei dem Punkt, für Sudenburg will er einfach immer Parkplätze schaffen. Ja, egal wo soll legalisiert werden, das ja, was Längsparken, Querparken, was auch immer. Das Parken auf dem Bordstein. Und wir haben da Erfahrungen gemacht in Stadtfeld Ost zum Beispiel, aber auch in anderen Stadtteilen. Das parkt uns, also die Autos, aber vor allem die LKWs, die dann auf diesen Bordstein parken, die machen uns die Bordsteine kaputt. Die machen uns die Gehwege kaputt. Und vor allem kommt man da, wenn du dann Rollator hast, einen Kinderwagen, du kommst nicht mehr dran vorbei. Und wenn du dann mal zu zweit irgendwie da durch Sudenburg oder irgendwo laufen willst, du kommst, musst dann halt immer dich da irgendwie durchdrängeln. Und ich finde, sorry, dass der Fußverkehr, dass die Barrierefreiheit wichtiger ist, als dass Leute überall parken können. Also, dass man natürlich von der Arztpraxis parken kann, dass man natürlich auch, wenn man irgendwo wohnt, einen Anwohnerparken hat, eine Garage, kein Ding. Aber wir als Stadt müssen doch nicht jetzt noch Parkplätze schaffen auf den Bordsteinen und da etwas legalisieren, was, wie gesagt, also eigentlich nicht okay ist, was wieder Infrastruktur kostet, was Infrastruktur kaputt macht. Ja, da habe ich dann eine
furiose Rede. Geht um die Brunner Siedlung, so im nördlichen Teil Sudenburgs.
Na, es waren eigentlich zwei Punkte in Sudenburg an dem Tag. Ja, aber es geht, ja, viel um Parken gerade. Yeah, yeah, yeah. Das frustriert mich sehr, muss ich sagen. Es wurde, die Mehrheit des Stadtrates hat es beschlossen. Ja, mal gucken.
So, dann hatten wir mehrere Anträge gestellt, die dann, wie es die Norm ist, dann in den Ausschuss überwiesen wurden. Das ist einmal Kulturerbe Dom.
Gab's, Antrag, Olaf?
Ja, ja, war, hatten wir schon 2020, gab es einen entsprechenden Vorstoß, den Dom zum europäischen Kulturerbe zu erklären. So, das hat natürlich alle möglichen positiven Auswirkungen in der Würdigung der Stadt und was du auch touristisch da anschließen kannst und kulturell. Jetzt war der Dom ja gerade auch dann groß in den Schlagzeilen am Tag danach. Mit der Wiederbestattung von Kaiser Otto, so, wo also wirklich europäische Aufmerksamkeit drauf lag. Mal gucken, wir wollen das wieder anstoßen und wollen jetzt prüfen lassen, was würde es denn kosten, wenn wir uns tatsächlich in diese Richtung bewegen und entsprechend einen Antrag stellen würden. Wurde überwiesen, da bin ich ganz zufrieden. Ein anderer Antrag von mir war
ja,
der
Denkmalschutzbeauftragter Olaf Meister.
Genau, der andere Punkt, Brunnenleiterstraße. Es gibt ja den tollen Apelbrunnen, den kennen alle. Und ein Stückchen daneben gibt es einen kleinen, momentan ziemlich hässlichen Brunnen, war ungepflegt und ohne jegliches Wasser, der da auch zu DDR-Zeiten angebracht wurde, aber künstlerisch gestaltet, sehr interessantes Teil. ohne Wasser. So, und da ist die Frage, was kann man denn machen, dass der wieder sprudelt? Habe ich mit einer Anfrage neulich erstmal rausgekriegt. Also wer hat denn den geschaffen, wann und wo und wem gehört er? Gehört der WOBA, also unserer städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Und da ist jetzt so ein bisschen die Frage, okay, kriegen wir den wieder in Gange? Wurde auch vom Stadtrat überwiesen. Komischerweise war die AfD total dagegen, was die gegen den kleinen Brunnen haben. Aber so ist es. So, und dann hatten wir einen Antrag, Verbot von Smart Glasses in Bädern.
Genau, wir kommen wieder zu Schwimmbädern.
So kommen wir zu Schwimmbädern.
Freibädern vor allem. Vor allem Freibäder tatsächlich. Ja, die Bäder haben ja eine gewisse Hausordnung und Bäderordnung. Und da steht drin verboten, dass man mit Handys oder mit einer Kamera Fotos macht von den Leuten. Natürlich, ne, im Bikini, im Badeanzug, in der Badehose, das möchte man nicht. Und tatsächlich sind wir da auf eine Gesetzeslücke gestoßen, weil wir hatten das ja alles mitbekommen mit den ganzen Fällen rund um Deepfakes. Und generell ist es ja häufig so bei weiblich gelesenen Personen, dass die einfach ungefragt unter den Rock oder irgendwie gefilmt werden. Und mit so Smart Glasses, also diesen Brillen, ne, wo dann so diese Kamera drin ist mit so einem LED, was da eigentlich daneben leuchtet, was aber schnell auch mal aufgebohrt wird, kann man halt, ohne dass man das wirklich merkt, einfach gefilmt werden. Beim Baden, beim Umziehen, beim sonst was im Freibad. Und das wollen wir nicht. Und da dieses Gesetzeslücke haben wir eben entdeckt und das wollen wir einfach nur ergänzen. Also das müssen natürlich dann die Security, die es ja jetzt auch tatsächlich verbreitet gibt, in den Freibädern auch kontrollieren. Aber ich denke mal, mit einer kleinen Schulung kriegt man das auch hin, dass man die erkennt, diese Smart Glasses, dass man da halt dann, ja, die einfach verboten werden.
So, in den du hast ja auch eine Möglichkeit, wenn es zu Verstößen kommt, dagegen vorzugehen. Wenn es jetzt einfach erlaubt ist, dann so, ist ja dann schwierig, dagegen vorzugehen. War eine Initiative von Stefan Bublitz von Future, dem Future-Teil unserer Fraktion. Ja, und dann ein weiterer Zebrastreifen.
Natürlich. Ich habe schon meine FCM-Schuhe an. Olaf und ich eröffnen heute auch das neue Nachwuchs. Trainingsgebäude, ja, richtig, vom FCM. Wir befinden uns an der Friedrich-Ebert-Straße dann nachher. Ja. Und dort ist es ja Nachwuchs. Trainingsgelände ist auch auf der Höhe, genauso wie das Internat, die Schule, der alte Rewe-Markt. Aber es sind ja auch noch andere Supermärkte, sind da ja noch. Und an der Stelle, gerade die SchülerInnen, aber auch viele, die da unterwegs sind, wollen da natürlich über die Straße. Und deswegen sehen wir da einen Bedarf an einem Zebrastreifen. Und deswegen wollen wir das.
Ja, wir sehen. Wurde auch überwiesen, also wird jetzt in den Ausschüssen diskutiert. Verwaltung wird zur Stellung nehmen. Sind wir interessiert. So, dann gab es ganz viele Anfragen. Da kann ja jeder Stadtrat, jede Stadträtin kann so zwei Anfragen stellen. Davon machen wir auch immer gerne Gebrauch. Da geht es diesmal bei uns um Sichtbarkeit, Erfahrung mit Trinkwasserspendern. So.
Ja, ist ja die große Errungenschaft von Frau Boris, dass die eine Klimaanpassungsmaßnahme sie gemacht hat. Was sind es? 4, glaube ich. Trinkbrunnen gibt es jetzt in der Magdeburger Innenstadt. Wenn man die aber nicht genau weiß, wo die sind, findet man die schlecht. Und wir wollen, dass wenigstens, wenn sie jetzt da sind, dass man die auch besser auffindbar sind. Da gibt es zum einen Lösungen aus anderen Städten, dass da große Anzeige, also so ein großes Schild dran ist, dass man weiß, okay, hier gibt es Wasser umsonst zum Zapfen und zum Trinken. Gerade in den Hitzemonaten wäre das hier gut gewesen. Und aber vielleicht gibt es auch in der App, ne, oder auch verschiedenen anderen OpenStreetMap, Google Maps. Man kann es einfach viel einfacher auch in der Magdeburg-App, glaube ich, auffindbar machen. Und dafür setzen wir uns sozusagen ein mit dieser Anfrage.
Öffnungszeiten von Bädern und Saunen wieder. Hat das vorhin schon gesagt.
Genau, dass man einfach für den breiten Sport, für den Schulsport da
die. Wartezeiten Europaring, wer hatte die gestellt?
Du warst es. Ja, das ist Uwe und ich. So. Sorry. Wir sind da geplagt. Nein, alle Menschen tatsächlich, die so Stadtwelt Ost, Stadtwelt West, Diesdorf unterwegs sind, die natürlich den Schrote-Radweg und Fußweg nutzen, die sind gerade ein bisschen überrascht gewesen. Ich habe es auch gesehen, tatsächlich, wie die neue Lichtsignalanlage dort installiert wurde. Dachte ich auch, cool, neue Ampel, ist ja gut. Tja, als ich dann das erste Mal an der Ampel stand, habe ich mich dann doch gewundert. Zum einen wird, sag ich mal, die Ampel für die Straßenbahn schon an der Haltestelle davor jetzt rot geschaltet. Das heißt, also da wird dann, steht es dann einfach 5 Minuten gefühlt, ist halt die Ampel schon rot.
Ein Sofa wäre gut aufzustellen, ja, vielleicht, genau. Ist das der Kompromiss.
Weil die Straßenbahn ist noch gar nicht da, aber es ist schon rot. Und auch die Fußgänger- und Fahrradampel an der Stelle ist, also früher hat es dann relativ, du drückst, beziehungsweise du musst gar nicht drücken, das wird automatisch erkannt, wenn da ein Fahrrad ist. Und du wartest dann halt, keine Ahnung, wenige Sekunden und dann ist grün geworden. Jetzt wartest du da, also 2 Minuten Minimum, und es ist einfach nicht logisch, was da passiert. Also die Ampelschaltung hat sich extrem verschlechtert, eben zugunsten des Autoverkehrs und zulasten des Fuß- und Radverkehrs. Und deswegen, ja, da die Anfrage, wer diese Einstellung der neuen Ampel sich ausgedacht hat.
Ja, und was man verbessern kann natürlich, als Folge, wir suchen nicht Schuldige, wir suchen eine Lösung. Und Baumfällung Walter Rathenauer Straße, wer war das?
Ja, wenn du dich erinnerst, also damals, das war ein Gelände, das gehörte noch der MVB, das wurde dann verkauft. Da wollte jemand Privatwohnheime bauen, ne? Studentenwohnheime, direkt neben dem Krökentor am Campus der FHW. Die haben dann auch einfach in eine Nacht- und Nebelaktion, obwohl da noch gar nicht im Baurecht oder sowas war, glaube ich, oder es noch gar nicht nötig war, die ganzen Bäume gefällt und alles eingezäunt, sodass man erstens gar nicht mehr von der Bushaltestelle da gut zum Campus kam und die Bäume waren weg. Da hat damals noch Mirko Stage eine große Anfrage, nicht, das war ein Riesenaufschrei gewesen. Ja, ja. Und jetzt hat sich herausgestellt, ja, ist pleite gegangen, Unternehmen irgendwie aus Peine und sonst wo. Die sind insolvent gegangen, es hat sich überraschenderweise nicht bewährt, da private Wohnheime hinzubauen. Die Bäume sind gefällt und jetzt ist die Frage, wie geht man jetzt damit um? Pflanzt man da jetzt neue Bäume? Wie kann man die jetzt mal zu, einfach da rechtlich vielleicht auch belangen, was sie da mit dem Baum gemacht haben? Einfach das mal aufzuklären, weil es ist einfach wirklich ärgerlich. Ja, wir verlieren in der Landeshauptstadt Magdeburg wirklich jährlich so viele Bäume und wir können nicht so viele nachpflanzen gerade. Wir kommen da nicht hinterher. Der Saldo ist extrem negativ und da regt sowas einfach auch die Bevölkerung auf, muss man sagen.
Ja, völlig berechtigt. So, dann machen wir noch eine kleine Anfrage, also eine Anfrage, die eher kleiner ist. Thema Blaues Band, das ist so ein Kunstobjekt, was sich durch die Leiterstraße zieht und durch die Kreuzgangstraße.
Ja, wir meinen nicht, dass an der Grenze, an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze, wir haben das Blaue Band in Magdeburg.
Völlig korrekt, so. Ja, das ist, ja. Und,
Grüne Band
ist ja auch. Grüne Band, sorry. Das ist Grüne Band, ja, Farben. Ja,
die Farben.
So, und das wurde jetzt zum Teil aufgenommen, weil da so Bauarbeiten waren und wurde jetzt wieder hergestellt. Aber anders als es bisher war, und da haben sich so einige Fragen ergeben, wie das weitergeht mit diesem Kunstwerk. So, das war eigentlich schon im Wesentlichen, meine ich, die heißesten Punkte der Stadtratssitzung.
Zwei Stadtratssitzungen will ich nochmal erwähnen, Donnerstag und Montag.
Ja, das ist ja häufig so, dass wir dann in die Verlängerung müssen. Also ihr da draußen, wenn ihr Ideen habt, was wir fragen sollen oder euch Sachen stören in der Stadt oder so, teilt uns das mit, schreibt uns auf die eine oder andere Weise an, textet uns an.
Wir haben auf der Webseite sogar ein Formular dafür, geht so auf grüne-fraktion-magdeburg, meine ich, ist es. Und da gibt's
googelt uns dann, ja.
Da gibt es ein Formular, Ecosia natürlich, und sagt uns, was, wo der Schuh drückt. Und wir versuchen das natürlich immer in Anfragen und Anträgen dann auch im Stadtrat in Magdeburg zu stellen.
Das nehmen wir jedes Mal gerne auf. Ja, dann sind wir durch.
Wünschen wir euch auch eine schöne Wahl am Sonntag.
Genau.
Wir sind alle ganz gespannt. Ganze Welt guckt auf Magdeburg und Sachsen-Anhalt. Ja, ne, demokratisch wählen, ihr Lieben.
Macht's gut da draußen. Tschüss.